Herzlich willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.35, die Super Wildcard Review Show. Es ist Montag, der 11.01.2021. Der Coach Lux ist wieder am Start.
Hallo Johannes.
Schönen guten Abend, freut mich, dass du wieder da bist. Wir quatschen über unsere Picks, die wir gemacht haben. Ich bin 3-3, du bist 4-2. Und quatschen über die 6 Spiele, die uns begleitet haben übers Wochenende. Und machen einen kurzen Ausblick auf die uns erwartenden Spiele. Und dann seid ihr uns auch hier schon wieder los quasi. NFL News gibt es keine größeren, deswegen würde ich das erstmal überspringen. Ich glaube, das Einzige, was wirklich halbwegs spannend ist, ist, dass Aaron Donald sich verletzt hat im Spiel gegen die Seahawks. Bei euch hat sich, glaube ich, Cole Beasley so ein bisschen verletzt. Aber der ist ja schon angeschlagen reingegangen, so nach dem Motto.
Ich denke, das wird ihn nicht davon abhalten zu spielen. Und Aaron Donald, ja. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, der ist ja diagnostiziert, also es war Verdacht auf einen Rippenbruch. Und das ist dann per Röntgen ausgeschlossen worden. Und jetzt aus meiner persönlichen Geschichte und auch beruflich, da ich ja in der Radiologie arbeite, du siehst einen Rippenbruch nicht zwingend auf dem Röntgen. Rippenbrüche sind teilweise nicht so gut zu sehen. Letzte, was ich dann las auf NFL.com, war, dass jetzt ein MRT gemacht werden soll. Allerdings, was mich da so ein bisschen wundert, ist, dass MRT gar nicht die Untersuchung ist, um das zu diagnostizieren. Okay. Das wäre ein CT. Weil du Knöchern so einen Rippenbruch auf dem MRT gar nicht siehst. Das siehst du auf dem CT. Aber gut, die werden schon wissen, was wir da machen.
Ja, genau. Ich bin gespannt. Also auf NFL.com steht Rip Cartilage oder Cartilage, wie immer man das ausspricht. Ich gebe zu, mein Englisch reicht jetzt so ad hoc nicht dazu, zu sagen, was das ist.
Ja, das
wahrscheinlich eine Fraktur oder sowas. Ne?
Cartilage ist der Käfig, ne? Also der Brustkorb. Der hat eine Brustkorbverletzung, heißt es auf Deutsch.
Ah, okay. Ja gut, da hat er sicher den Herrn Wilson komplett draufgesetzt.
Ja.
kommen wir aber gleich zu. Genau, sonst sind, glaube ich, alle relativ verletzungsfrei, Gott sei Dank, durchgekommen. Die Browns haben keine positiven Corona-Tests mehr, dürfen also alle wieder mitmachen. Wobei, und da kommen wir jetzt direkt zu, denn wir fangen wieder mit dem letzten Spiel quasi an. Browns at Steelers war das. Wir hatten beide auf die Steelers getippt und ich habe mir das Spiel tatsächlich nur in der 40-Minuten-Zusammenfassung angeschaut, muss ich zugeben. Ich war nicht wach und habe es mir angeguckt.
Ich schon, weil halt für mich war als Bills-Fan, wusste ich, letztendlich wird dieses Spiel unseren Gegner bestimmen. Ich habe halt Urlaub, das hätte ich natürlich auch nicht
bekommen. Ja, kann man dann ja mal nutzen.
Ne? Also, gewinnen die Steelers, spielen wir die Steelers, gewinnen die Browns, spielen wir die Ravens.
Ja.
Hätte natürlich lieber einen Pittsburgh-Sieg gehabt, aber
ja, glaube ich auch. Ja.
Sagen, komm mal, was wolle, wenn du was erreichen willst, sozusagen. Von daher habe ich das ganze Spiel geguckt und es ging ja mächtig los, ne? Also mächtig schlecht für Pittsburgh.
Es hatte sowas von, was war das? Seattle Broncos im Super Bowl.
Ja.
Genau der gleiche Start, mehr oder minder.
Also, das war irgendwer, die haben ja dann auch da so. Irgendwer postete dann, das haben sie eingeblendet, ich glaube bei The Zone, also Steelers doing Browns things.
Das stimmt. Also für die, die das Spiel nicht gesehen haben und auch diesen erwähnten Super Bowl nicht gesehen haben, Super Bowl 50 war das, meine ich tatsächlich. Das Spiel ging im Prinzip los mit einem Snap über Ben Roethlisberger drüber, den die Steelers dann versucht haben zu recovern. Der Ball ist in die Steelers Endzone geflogen und die Browns haben ihn zum Touchdown recovered. Also es ist ja wirklich schon mal eine Kunst, Ben Roethlisberger zu übersnappen. Der ist ja jetzt auch nicht gerade der Kleinste. Von da ging es eigentlich tatsächlich einfach nur noch bergab für die Steelers, muss man sagen. Also die Browns haben zur Hälfte 35-7 geführt. Ich glaube, ähnlich wie bei den Buffalo-Fans, haben sich die Browns-Fans die Augen gerieben, konnten das nicht so ganz glauben und haben sicherlich gedacht, es wird irgendeinen Weg geben, wie wir das noch verlieren. So allein aus Gewohnheit, in Anführungszeichen. Und gewonnen haben sie es dann aber tatsächlich. 48-37, ohne ihren Top-Corner, ohne ihren Starting-Left-Guard, ohne ihren Head-Coach. Also wirklich Hut ab vor der Leistung, absolut verdient. Und ich bin mir halt auch nicht sicher, inwiefern es schlau war von Herrn, wie heißt das, Smith-Schuster, da im Vorfeld sich wieder über die Browns lustig zu machen. Der hat ja irgendwie im Vorfeld gesagt, naja, wir spielen die Browns und das werden wir schon irgendwie schaffen, weil die Browns sind halt die Browns. Ne? Und ja, das lief nicht so gut, sagen wir es mal so.
Da kenne ich gar nicht, das sind alles so irgendwelche, sind halt alles Browns-Spieler.
Ne? Ja, ja, genau.
Muss man nicht kennen, machen wir schon. Ja, ja. Und natürlich ist, ich meine, das kennt jeder, der hier uns zuhört und deutschen Football spielt. Wenn der Gegner kommt und dich motiviert, da kannst du der beste Motivationssprecher der Welt sein. Du kannst niemanden so gut wie motivieren, wie dein Gegner dich motivieren kann. Ja. Das ist unmöglich. Ne?
Und brauchst es ja Gott sei Dank auch einfach nicht mehr. Ne? Nee. Also ich glaube, die Browns, wenn die nicht eh schon top motiviert waren aufgrund dieser Ausfälle, war das noch so der Tropfen auf den heißen Stein, der da einfach noch gefehlt hat. Ne? Und dann dieser Start, der einfach noch perfekt war. Dann haben sie ja direkt noch zweimal gescored. Ich glaube, die haben in den ersten 11 Minuten dreimal gescored. Mhm. Das war schon heftig.
Im ersten Quarter 20 Punkte gab es bisher in der NFL noch nie.
Also das war schon krass. Roethlisberger hat insgesamt 68 Mal den Ball geworfen. Das ist auch schon ziemlich viel, auch wenn die ja viel den Ball geworfen haben. 47 davon sind angekommen, 501 Yard.
Auch Rekorde.
Ja, 4 Touchdowns, aber halt eben auch 4 Interceptions. Und das erklärt sich natürlich auch so ein bisschen, diese Zahl, dadurch, dass sie halt sehr schnell sehr weit hinten waren und halt auch werfen mussten. Also es blieb ja auch nicht mehr so viel über. Ne? Und James Conner war der erfolgreichste Rusher, wenn man das erfolgreich nennen möchte, bei den Steelers. 11 Rushes, 37 Yards. Ja, es hat einen Grund, warum die Steelers einfach auch in der Regular Season komplett letzter waren im Rushing-Ding. Also ich glaube, der beste Rush war irgendwie für 10 Yards oder so. Das ist halt, da schreckst du halt keinen Gegner mit, ne? Ganz klar. O-Line sah nicht gut aus und ja, ich glaube, bei den Steelers wird so ein bisschen Zeit vielleicht für einen Umbruch, vielleicht auch teammäßig einfach. Also mein Gefühl war halt einfach, dass da auch so im Team was nicht stimmt. Also jetzt nur Roethlisberger zu ersetzen, finde ich zu einfach, auch wenn der sicherlich über seinen Zenit drüber ist. Hm. Aber das war auch alles so ein bisschen blutleer und die Steelers-Defense hat übrigens auch keinen Sack hinbekommen. Hm. Also Streak vorbei mit Spielen und wenigstens einem Sack. Ja, Pouncey auf Center, wie gesagt, sah nicht gut aus. Galt mal als einer der besten Center der Liga. Hm. Sah auch nicht so geil aus. Die Browns haben das, wie gesagt, ordentlich gemacht, haben davon profitiert, dass die Pittsburgh Steelers den Ball sehr oft hergegeben haben. 21 von 34 für Mayfield. 263 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception. Nick Chubb mit 18 Carries, 76 Yards und nochmal 4 Catches und 69 Yards. Also mal locker über 100 Scrimmage Yards, fast 150 sogar. Und ein Touchdown, da kann man halt dann mit arbeiten. Ne? Und ich beneide Kansas City, die sind nämlich der nächste Gegner der Browns, nicht zwingend darum, jetzt gegen die Browns spielen zu müssen. Ich glaube, die hätten auch lieber wen anders genommen, wenn sie die Wahl gehabt hätten.
Na, hätten sie ja Baltimore nehmen müssen dann, ne?
Ja, also es ist schwierig. Ich glaube, beide Teams sind unangenehm zu spielen.
Jetzt mal ganz ehrlich, wir reden von den letzten 8 in der NFL, da ist jeder unangenehm.
Ja, also das kommt natürlich dazu, aber wie du sagst, ich glaube, wenn die Steelers sich da irgendwie durchgemogelt hätten, das wäre schon der einfachere Gegner gewesen, in dem Fall für euch.
Natürlich, ja, klar,
aber also, weil die einfach nicht gut geredet aussehen.
Ich denke, dass die Chiefs Cleveland war jetzt Nummer 6 Seed, aber sind natürlich jetzt auch gut beisammen sozusagen. Ja. Sind dennoch der leichtere Gegner als Baltimore. Ich hätte es auch lieber Pittsburgh gehabt, klar, aber es ist, wie es ist. Und ich nehme das jetzt. Ich habe endlich diesen, genau wie Cleveland das geschafft hat, diese ewige Serie durchbrochen. Da kommen wir gleich noch zu. Und ich nehme jetzt, was mitkommt, on top. So,
ja, also ich denke auch, wie du sagst, also natürlich, das sind die letzten 4, da musst du halt dann den nehmen, der kommt und die sind alle irgendwie gut, aber die Browns definitiv nochmal mit einem extra Motivationsschub. Und ansonsten gibt es zu dem Spiel eigentlich nicht viel zu sagen, finde ich, also das Ergebnis hört sich eigentlich knapper an, als es ist, fand ich, jetzt so aus der 40-Minuten-Zusammenfassung. Die Steelers haben am Ende nochmal einen Touchdown mit Two-Point-Conversion gemacht, dass sie immerhin auf diese 37 Punkte gekommen sind. Mhm. Aber also knapp war es eigentlich nur bei Anpfiff.
Ja.
Das kann man, glaube ich, so sagen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Die Chicago Bears bei den New Orleans Saints. Wir hatten beide auf die Saints getippt und hatten da Gott sei Dank beide recht. In einem Spiel, das 21-9 ausgegangen ist. Und das, um ehrlich zu sein, ich glaube, das Highlight des Spiels war, dass am Ende Sean Payton von Nickelodeon Slime abbekommen hat. Das war, ich glaube, das war das Spannendste im ganzen Spiel, so gefühlt. Also das war wirklich ein, zumindest für mich, ein wirklich grottenschlechtes Spiel. Wirklich also, furchtbar.
Die Saints fliegen raus so in der nächsten Runde gegen Tampa Bay. Punkt.
Ja.
Wenn sie sich nicht bekrabbeln, weil letztendlich den Bears hat irgend so ein bisschen dieses Trickplay, ne, auf das Genick gebrochen. Also hätten sie den Touchdown gemacht.
Ja, also für die es nicht gesehen haben, die Bears haben beim ziemlich am Anfang, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie viel es stand, haben einen
Dienst.
Ja, genau, haben ein Trickplay gespielt, das auch echt gut aussah. Der Ball kam, also viel besser kann man den tatsächlich nicht werfen.
Nee, besser kann man
nicht werfen. Von Mitchell Trubisky. Und der Receiver, ja, ich weiß nicht, ob der schon am Feiern war oder nicht, aber lässt das Ding halt auch relativ unbedrängt in der Endzone durch seine Hände fallen, komplett.
Mhm, Ellbogen zusammen, sage ich mal.
Ja. Sagt hier der Wide Receiver Coach. Und hätten sie den gemacht, hätte das vielleicht anders ausgesehen. Na, dann wäre vielleicht auch das Momentum ein anderes gewesen. So halt nicht. Und ich glaube, dann entweder im nächsten oder im übernächsten Drive haben die Saints dann gescored. Mhm. Halt auch den einzigen Touchdown in der ersten Halbzeit. Immerhin hat Michael Thomas jetzt mal einen Touchdown gefangen in New Orleans. Aber insgesamt, also klar, die Bears Defense ist gut, um Gottes Willen.
Die waren ersatzgeschwächt und haben ein paar Leute echt
gefehlt. Ich glaube, die haben fast mit einem kompletten Backup-Defense-Backfield gespielt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also da waren schon einige nicht dabei. Und das war halt trotzdem nicht gut. Also beide Defenses haben sehr, sehr gut gespielt in einem Spiel, das halt sehr unattraktiv war. Trubisky 19 von 29, 199 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Breeze 28 von 29, das ist wiederum ziemlich gut. 265 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Alvin Kamara, der ja spielen durfte nach Corona, 23 Carries, 99 Yards und ein Touchdown. So viel zur Statistik, aber also wie gesagt, schön anzusehen war es nicht. Die Saints haben dann noch zwei Touchdowns gemacht in der zweiten Halbzeit. Die Defense hat sie so ein bisschen durch das Spiel gebracht und halt auch einfach Glück gehabt, dass Chicago offensemäßig so völlig plan- und konzeptlos war, gefühlt. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie doch nochmal Nick Foles reinwerfen, der ja immerhin fit und auf dem Roster war. So nach dem Motto, wir geben dem Ganzen nochmal eine Chance, ne? St. Nick und Playoffs und was immer man da alles beschreien und beschwören möchte.
Ja, vor allem, weil der in der Lage ist, einen tiefen Ball zu werfen.
Ja,
also ich meine, dieses Trickplay, das war auch ein tiefer Ball und der war gut,
ja.
Aber und der hat, also wurde ja auch gestern viel darüber geredet, dann während des Spiels, Trubisky und die Bears, das ist Geschichte jetzt.
Ja, denke ich auch. Das dürfte das letzte Play für Trubisky gewesen sein am Sonntagabend. Vielleicht sogar auch für Foles, das wird man natürlich noch ein bisschen sehen. Mhm. Könnte mir aber vorstellen, dass sie da einen radikalen Schnitt machen und aktuell geistert ja der Name Deshaun Watson durch, glaube ich, die Hälfte aller Teams in der NFL. vielleicht sind die Bears diesmal so smart und schaffen es im zweiten Anlauf dann doch den Herrn Watson zu holen. Ich bin sehr gespannt, wobei die meiner Meinung nach auch noch ein paar andere Baustellen haben.
Mhm. Aber also das wäre und auch da, wer es nicht weiß, Deshaun Watson und Mitchell Trubisky sind aus derselben Draft und die Bears haben Trubisky Watson vorgezogen. Das heißt, Watson ging nach Trubisky vom Board.
Ja. Das ist die Story dieses Drafts, ja. Und man muss ja sagen, die Bears sind ja auch noch hochgetradet, um ausgerechnet halt Trubisky zu nehmen. Also man hat Haus und Hof, oder nicht Haus und Hof, aber man hat auch noch was investiert, um an Trubisky zu kommen. Und Mahomes war ja auch noch in dem Draft und bisher zumindest zeigt es sich, dass Trubisky der schlechteste oder schwächste der drei Quarterbacks in dem Draft war. Ja, wobei ich auch fairerweise sagen muss, also den Watson hatte ich in dem Draft auf dem Schirm. Den Mahomes, muss ich ehrlich zugeben, hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Also so gar nicht. Das war irgendwie, ich habe, glaube ich, in dem Jahr kein eines Texas Tech-Spiel gesehen. Deswegen ist er mir so ein bisschen durchgerutscht. Naja. Gut, viel mehr Zeit möchte ich auf dieses Spiel eigentlich gar nicht verlieren, weil es war wirklich nicht schön. Ich glaube, wie gesagt, der Highlight war mehr oder minder die Nickelodeon-Übertragung, was ich jetzt so im Internet gesehen habe, mit ein paar lustigen Grafiken und sowas. Ja, ansonsten, also wirklich, wirklich schwaches Spiel. Kommen wir zum ersten Spiel am Sonntag, das ich auch überraschend langweilig fand, muss ich ehrlich gestehen. Die Baltimore Ravens zu Gast bei den Tennessee Titans. Ich hatte die Titans, du und deine Frau, ihr hattet die Ravens. Ja. Und gewonnen haben das die Ravens mit 20-13.
Ravens und meine Frau haben es gewonnen,
ja. Ja. In einem Spiel, das auch highlightarm war, wie ich fand. Das
von raschend schlechtem King Henry geprägt war.
Ja, absolut. 2,2 Yards pro Carry im Schnitt.
Respektive die Ravens haben das natürlich auch super gemacht, ne? Also nicht so, dass er keinen Bock hatte oder so.
Ja.
Blitzsauber verteidigt.
Ja. Ja, und Tannehill hat halt davon auch nicht profitieren können, ne? Also die Titans hatten schon viele Spiele, wo Henry jetzt auch nicht so die Mega-Dinger hatte. Das war natürlich ein absoluter Tiefpunkt am Sonntag. 18 Carries für 40 Yards. Wie gesagt, das sind 2,2 Yards im Schnitt. Das ist wirklich schlecht. Tannehill hat aber halt auch nur 18 von 26 an den Mann gebracht. Also das heißt nur, das ist okay. 165 Yards, ein Touchdown, eine Interception ist halt nicht so viel.
Das ist halt zu wenig, ne? 18 Completions gut, aber 100, wie viel waren es?
65.
Das ist zu wenig, ne? Der ist zu mau.
Ja, so und insgesamt, also die Titans Defense zum Beispiel hat besser gehalten, als ich gedacht hätte. Also, ne, 20 Punkte sind jetzt halt auch nicht so viel eigentlich, gerade für die Nummer 28 gerankte Defense. Nichtsdestotrotz, die Stats von Jackson sehen halt schon dann besser aus am Ende, ne? 17 von 24. 179 Yards, zwar kein Touchdown und eine Interception, das kommt also ungefähr auf die Ryan Tannehill Statistik hin. Der hat aber halt eben nochmal 16 Rushes für 136 Yards und einen Touchdown hingelegt. Also ne, das hatte Tannehill halt nicht. Und auch in diesem Spiel, wie in anderen Spielen, gab es so die ein oder andere fragwürdige Coaching-Decision auch. Der Mike Ravel, der da am Ende dann ja halt auch dafür gehen musste und nicht gepantet hat. Und ja, also das Spiel endete mit einer Interception, die einzige Interception, die Tannehill halt geworfen hat, die sicherlich unglücklich war, weil der Receiver hingefallen ist. Also ich habe keine Fernsehbilder gesehen, die irgendwie was anderes sagen würden. Der ist halt vor dem Receiver hingefallen. Und Tannehill hat mehr oder minder Marcus Peters den Ball in die Hand geworfen, der gar nichts anderes machen musste, als ihn zu fangen. Und das war's. Und dann kam mehr oder minder, wer es nicht gesehen hat, auch da, die Ravens haben sich dann entschieden, auf dem Logo der Titans zu tanzen und haben quasi den, im Englischen sagt man, return the favor, also sich revanchiert haben, dafür, dass die Titans das ja vor ein paar Wochen bei den Ravens gemacht haben. Das war allerdings, und das war so das, was mich überrascht hat, das war so die einzige wirkliche Undiszipliniertheit in diesem ganzen Spiel. Also ich hätte mit deutlich mehr irgendwie gerechnet, muss ich ehrlich gestehen. Die Ravens sind größtenteils nach Abpfiff mehr oder minder direkt alle in die Kabine verschwunden, haben nicht mal die Hände der Titans geschüttelt, vielleicht auch mit Absicht. Also ich habe als ich das gesehen habe, dachte ich, ach guck mal, die sind smart, die hauen direkt ab, weil kurz vorher war halt auf dem Logo tanzen.
Und dann dachte ich, Jackson hat dazu gesagt, dass sie hatten keine Lust dazu.
Ja, genau.
Deswegen hat dann direkt in die Kabine geholt und Marcus Peters, der wurde auf irgendeinem Assistant Coach da auch so Richtung geführt, weil der war da ordentlich sauer noch.
Der hatte noch einiges zu sagen, ja. Ja. Der wollte noch ein paar Kochrezepte austauschen. Also wie gesagt, als ich es live gesehen habe, habe ich gedacht, ach guck mal, smart von den Ravens, da jetzt nicht irgendwas zu provozieren und einfach zu gehen. Und dann kam das Interview und Jackson halt so, ja nee, ich hatte einfach keinen Bock. Ja. auch irgendwo verständlich, aber wie gesagt, also dafür, dass oder ich hätte mehr Nicklichkeiten erwartet in dem Spiel. Ne? War halt gar nicht, haben sich alle am Riemen gerissen. Und wie du gesagt hast, blitzsaubere Defense-Leistung von Baltimore. Und halt offensemäßig getan, was man tun musste. Mhm. Jetzt keine Wunderwerke, aber halt getan, was man tun musste. Und Marquise Brown hatte noch 7 Catches für 109 Yards. Bester Receiver in dem Spiel. Ja, und ich glaube, was Hoffnung macht oder was aus Bildsicht natürlich ganz, ganz gut ist, zum einen kann man sich da schon, finde ich, drauf einstellen, was Baltimore da aufs Feld bringt. Zum anderen ist die Bills Defense besser als die Titans Defense, wobei die Titans Defense das, wie gesagt, auch ordentlich gemacht hat. Und die Titans Defense hat tatsächlich 5-6 geschafft gegen Lamar Jackson. Also da sind schon Löcher, da hat man schon Möglichkeiten. Und ich fand halt immer, wenn Baltimore sich entschieden hat, den Ball zu werfen. Also Run waren sie gut. Und immer wenn sie gesagt haben, so jetzt werfen wir den Ball aber mal, da kamen sie dann irgendwie in Trouble. Relativ viel. Ne? Und ja, wie gesagt, die Ravens müssen jetzt zu den Bills. Wird sicherlich auch ein spannendes Spiel. Ich glaube, der Vorteil ist, man kann sich relativ gut auf die Bills einstellen. Aber nur weil man halt weiß, was sie tun, hat man es noch lange nicht gestoppt. Das ist das alte Problem.
Oh ja, auch so.
Ja.
Genau. Aber also bei den Bills kommt, ist jetzt zwar so ein bisschen vorweggreifend, aber kommt eine kleine tricky Kiste dazu. Zach Moss, unser Running Back, einer von den beiden, der hat sich verletzt. Also sieht nach einem Knöchelbruch aus. Ne? Damit ist natürlich die Saison gelaufen. Jetzt ist die Frage, wen aktivieren die Bills? Aktivieren sie Yeldon oder aktivieren sie Williams, der da in dem quasi für uns fast bedeutungslosen Spiel gegen die Dolphins ja gespielt hat und eine Mörderleistung abgeliefert hat. Das ist so ein bisschen, ne? Also da können sich die Ravens zumindest darauf nicht vorbereiten, zumindest bis Freitag, weil sie es einfach nicht wissen werden. Ne?
Ja. Aber kommen wir gleich vielleicht noch kurz. Kommen wir gleich zu, genau. Machen wir erstmal weiter mit den Buccaneers bei Sparta Washington. Die Buccaneers haben gewonnen und zwar 31-23. Und das war, um ehrlich zu sein, auch spannender und interessanter, als ich es gedacht hätte, dass es das wird. Vor allen Dingen, als die Meldung kam, dass Alex Smith nicht spielt, sondern Kyler Taylor. Heinicke auf jeden Fall. Heinicke, wie Heineken, nur mit I am Ende. Taylor heißt er. Genau, der hat, wie gesagt, gespielt, weil Alex Smith nicht ready to go war. Und ich gebe zu, das war ja das Spiel von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit. Mhm. Ich habe mir so bis Anfang zweites Quarter angeguckt und dachte, ja gut, es steht jetzt irgendwie, stand glaube ich 15-7 oder so zu dem Zeitpunkt für die Buccaneers. Mhm. Und dachte, ja gut, die Buccaneers sehen ganz ordentlich aus, da kannst du ja schlafen gehen, ne? Nimmst du eine Mütze Schlaf. Und hab dann am nächsten Morgen, als ich dann die sozialen Medien aufmachte und auch mir das Ergebnis anguckte, nicht schlecht gestaunt. Also die Washington hat sich vor allen Dingen offense-technisch deutlich mehr gewehrt, als ich das halt erwartet hätte, bin ich ganz ehrlich.
Eigentlich dritten Quarterback, ne?
Ja, also das kommt ja noch dazu. Ich habe jetzt heute im Bericht gelesen, Alex Smith überlegt wohl zu retiren, was ich voll und ganz nachvollziehen kann.
Nicht mal, warum er überhaupt nur gespielt hat.
Ja, genau. Also höchsten Respekt. Und ich bin gespannt, ob Washington, ich meine, es ist halt schwer jetzt zu sagen, aus dieser einen Performance von Heinicke und diesem halben Spiel, das er da am Ende der Saison gemacht hat, ob du jetzt halt sagst so, okay, das sah gut aus, wir gehen mit dir quasi. Oder auch hier die Frage einfach, ob man sich dann doch noch einen anderen Quarterback holt. Oder es halt einfach mal ein Jahr mit ihm probiert. Wer weiß.
Sie bauen ja zumindest ein Backup.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich denke, mit dem Team wird das schon irgendwie sein. Die Frage ist halt nur, in welcher Position. Ja. Hat, um schnell noch seine Zahlen nachzuwerfen, 26 von 44 Pässen angebracht, 306 Yards draus gemacht, ein Touchdown, eine Interception, plus 6 Rushes für 46 Yards und ein Touchdown. Das ist gut, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Tampa Bay wirklich defense-mäßig so sehr gut ist und nicht so viele Rush-Touchdowns überhaupt zulässt quasi. Und er hat sich ja auch im dritten Quarter irgendwie, ich glaube, das Kreuzband oder den Meniskus, ich bin mir gerade nicht sicher, irgendwie angerissen und hat das Spiel aber tatsächlich zu Ende gebracht. Also auf jeden Fall sehr tough, der junge Mann. Tom Brady, ja, 22 von 40, also ungefähr 50%, ein klein bisschen mehr. 381 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception. Gut, in Ordnung, würde ich sagen. Ne, hat getan, was er tun musste.
Solide.
Solide, genau. Was ich halt cool fand oder krass finde, von seinen 381 Yards hat 199 Yards Mike Evans gefangen mit 6 Catches. Das ist halt geil. Also das ist wirklich stark. Das muss man wirklich mal sagen. Leonard Fournette hat noch 19 Carries beigesteuert, 93 Yards, ein Touchdown. Und noch 4 Catches für 39 Yards, war also auch bei etwas über 130 Yards, Scrimmage Yards. Das hatte ich irgendwie erwartet, dass die Offense abliefern kann. Ne, das habe ich erwartet. Wie gesagt, dass Tampa Bay da defense-mäßig so Probleme hatte, hätte ich nicht gedacht. Wobei das natürlich, das muss man mal sagen, auch daran liegen konnte, dass man halt keine Ahnung hatte, was man von Heinicke erwarten konnte. Das ist halt in der NFL immer super schwierig, ne? Also wenn du irgendwie 2 Tage vorher oder einen Tag vorher erst gesagt bekommst, ach übrigens, da spielt ein ganz anderer Quarterback, das ist nicht ganz so einfach, sich da drauf vorzubereiten. Gut, aber die Buccaneers relativ souverän, wenn auch mit mehr Gegenwehr als sicherlich erwartet, weiter.
Und ja, man sagt es, tough ist, glaube ich, die gute Überleitung zum nächsten Spiel.
Also Rams bei den Seahawks.
Ja, also der Jared Goff, ne? Also ich habe jedes Mal gedacht, wenn er aus dem Huddle raus ist mit seinem Daumen, der ja sichtbar geschwollen war, ne? Warum klatscht du noch jedes Mal nach dem Huddle in die Hände, du Idiot?
Das habe ich mir auch gedacht. Lustig, ich habe genau denselben Gedanken gehabt. Jedes Mal, ich denke, wieso klatschst du damit? Bist du blöd? Ja, warum er überhaupt drin war, um das mal kurz zu erzählen, eigentlich sollte er ja gar nicht spielen oder es war zumindest nicht geplant, ihn so früh zu bringen. Walford, der eigentliche Starter, wurde, ich glaube, entweder im ersten oder spätestens im zweiten Drive ziemlich brutal aus dem Spiel rausgenommen bei einem Hit von Adams. Und ich habe viel mit Freunden diskutiert, ob dieser Hit notwendig ist oder ob der sie haben die Flagge ja sogar zurückgenommen, das muss man ganz klar sagen. Also die Situation ist, er möchte nicht sliden, sondern er geht halt, er fliegt mit Kopf voran und Jamal Adams kommt halt rein und ballert mit seiner Schulter volle Kanne gegen den Helm von John Walford und Walford musste da tatsächlich ins Krankenhaus gefahren werden. Es flog eine Flagge, die dann aber sogar zurückgenommen wurde von den Refs. Und ich finde, also eine Ejection, es ist halt die NFL, schwer zu sagen. Ne? Das ist die NFL handhabt das ein bisschen anders. Aber ein 15er war das für mich schon, bin ich ganz ehrlich, weil ich halt einfach finde, dieser Spieler war auf dem Weg, auf dem Boden, da muss man da nicht mehr so reinballern. War sehr schwierig. Wir haben da lange drüber diskutiert hier im Freundeskreis. Ich bin ja sonst tatsächlich auch immer jemand, ich bin bei den Schiedsrichtern häufig jemand, der dann immer, wenn dann so Lehrvideos kommen und dann sitze ich da und sag, ja, guter Hit, ne? Und dann kommt von vorne, ja, nee, das ist ein Foul. Und ich denke mir so, ah, Mist. Inzwischen habe ich die Lehre draus gezogen, meistens, wenn ich sage, geiler Hit, ist es ein Foul. Aber ja, also für mich halt völlig unnötig, diese ganze Nummer. Ja, und da musste Jared Goff rein. Und das Interessante war ja zusätzlich auch noch, dass Goff quasi die letzte Quarterback-Alternative war. Ja. Weil einen weiteren Quarterback hatte man auch nicht im Roster. Also man hatte darauf verzichtet, wie hieß er nochmal?
Blake Bortles.
Ja, genau, Blake Bortles ist der eigentliche dritte Quarterback. Den hatte man gar nicht aktiviert. Das heißt, dann, wenn Goff in irgendeiner Form nicht hätte weiterspielen können, hätte man auf den Emergency Quarterback zurückgreifen müssen. Vermutlich irgendein Receiver oder Running Back, der das mal in der Highschool gemacht hat.
Wie bei Denver.
Ja, genau. Das wäre spaßig gewesen. Und, aber auch da, wie du sagtest, toughes Ding. Jared Goff hat das komplett durchgezogen und hat einfach halt nicht verkackt. Das, also, ne, er hat jetzt nicht ein mega geiles Spiel hingelegt. Das konnte man aber aufgrund seiner ganzen Saison plus halt jetzt auch der Verletzung jetzt auch nicht unbedingt von ihm erwarten. Aber er hat es halt einfach auch nicht verloren für die Rams. 9 von 19, 155 Yards, ein Touchdown, keine Interception.
Du hast halt gesehen, dass er ganz klar, ganz oft den Ball, dass er den nicht so werfen konnte, wie er das gewöhnt ist, wie er eigentlich auch vorhatte. Ne?
Er hat ja einen so einen ganz schlimmen geworfen und dann sagte irgendwie der Reporter, ja, McVay hat uns gesagt, sie haben das im Training ausprobiert und ungefähr jeder vierte Ball kommt so raus. Mhm. Und ich dachte mir so, warum habt ihr Blake Bortles nicht dabei? Also natürlich ist Blake Bortles kein guter Quarterback, aber wenn jeder vierte Ball so wabbelig rauskommt, das ist dann doch schon irgendwie auch ein Gamble. Ne? Ja.
Blake Bortles so schlecht geworden, dass bei dem jeder zweite Ball so rauskommt.
Ja, dann nimmst du lieber den Goff. Sie waren auch relativ viel under center. Das hat dem Daumen natürlich auch nicht unbedingt gut getan. Sind sehr viel gelaufen natürlich dann aufgrund dessen. Cam Akers, 28 Carries, 131 Yards, ein Touchdown. War, glaube ich, beste Rookie-Performance bei den Rams in den Playoffs oder sowas. Auf jeden Fall auf den haben die Seahawks keinen wirklichen Zugriff bekommen. Die Defense hat halt volle Kanne abgeliefert bei den Seahawks. Hat wieder 7 Punkte gemacht.
Und die Offense war schlecht von den. Die war also irgendwie, ich habe gerade einen Hänger mit dem Namen.
Quarterback-Receiver?
Nein, der Quarterback, der.
Wilson. Russell Wilson und DK Metcalf
vermutlich. Der hat überhaupt, als ob der. Irgendwie, ja, weiß ich nicht. Bammel hätte, ich kann es nicht sagen. Also ich
fand halt, also ich wollte vor allen Dingen erstmal nette Sachen über die Rams sagen, warum sie gewonnen haben. weil wir ja beide gegen sie getippt haben. Mhm. Die Rams-Defense hat das halt wirklich super gemacht. Also das, was die Seahawks-O-Line da abgeliefert hat, das war ja Arbeitsverweigerung. Also da hätte einer Russell Wilson den Ball Unterarm zuwerfen können und dann so viel Spaß da hinten. Mhm. Ne? 5-6 gegen Russell Wilson, der ja wirklich auch zu den mobileren Quarterbacks zählt. Und die Rams haben ja, wie wir gerade erwähnt haben, weil Aaron Donald sich verletzt hat, anderthalb Quarter ohne Aaron Donald gespielt. Mhm. Und haben die dann trotzdem auseinandergenommen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass Seattle irgendwie offense-technischen Plan hatte. Ähnlich wie die Tennessee Titans. Mhm. War da wirklich so die komplette Ahnungslosigkeit auf dem Feld. So wirklich so, ja, was machen wir denn jetzt? Also die hatten kein Play, auch kein Trick-Play wie die Bears zum Beispiel, wo du mal gesagt hast, so, ja, jetzt hauen wir mal einen raus oder so, sondern es war die komplette Ahnungslosigkeit. Ja, wie gesagt, Russell Wilson hat 2 Touchdowns geschafft, die hat beide DK Metcalf gefangen, hat 96 Yards aus seinen 5 Catches gemacht, aber sagen wir ehrlich, der erste Touchdown von Seattle, das war einfach ein broken play. Das war einfach Glück. Das ist halt passiert, ja. Und ansonsten war es das. Kein Run-Game vorhanden bei den Seahawks. Sehr viele Strafen in der O-Line, weil sie halt absolut nicht klargekommen sind mit der D-Line. Und wie gesagt, die Rams haben per Defense gescored, haben sie auch ganz smart gemacht bei so einem Wide-Receiver-Screen, wo der DB offensichtlich Tape geguckt hat und einfach mal Gamble getan hat und halt in diesen Wide Receiver Screen reingerannt ist und das zum Pick 6 zurückgetragen hat. Katastrophaler Blockversuch von dem Receiver mit der Nummer 18. Ich habe leider den Namen nicht im Kopf, aber das war halt auch wirklich schlecht. Und so haben die Rams dann halt ihre Punkte gemacht, mehr oder minder. Sehr viele Field Goals, aber halt auch 3 Touchdowns insgesamt, wie gesagt. Und das war halt wirklich, Seattle war ahnungslos und es war wirklich kein schönes Spiel, auch wenn da 50 Punkte gefallen sind. Das war einfach nicht schön.
Ja. Das ist richtig.
Gut, dann kommen wir zu dem Spiel, das tatsächlich zumindest als neutraler Zuschauer sehr schön war. Das erste Spiel am Samstag, da lasse ich gleich dir den Vortritt. Ich möchte nur noch schnell zu Protokoll geben, dass ich die Bills Mafia ein wenig grundlos nervös gemacht habe. Ich habe ja, du hattest mich auch noch angerufen, deswegen möchte ich das noch korrigieren. Ich hatte erzählt, Rivers hätte 44 Touchdowns geworfen. Das stimmt nicht, es waren nur 24. Irgendwie ist mir da, hatte ich die Brille nicht an oder so. Es waren nicht ganz so viele Touchdowns. Ansonsten, wie gesagt, als neutraler Zuschauer ein sehr schönes Spiel. 27-24 für die Bills ausgegangen. Und ja, erst die Fanseite. Dann sage ich vielleicht auch noch was dazu.
Ja, also was wir auch noch vergessen hatten, das hatte ich aber vergessen, war, dass die Bills in der Saison als einziges Team der NFL und als einziges Team mit den 2012er Patriots mindestens 20 First Downs in jedem Saisonspiel hatten. Ich habe gerade mal geguckt, sie haben 22 gemacht, also haben diese Serie sozusagen auch verlängert. Das war für mich als Fan ein richtiger Nailbiter. Also ich habe das Washington-Spiel nicht machen können. Ich war danach körperlich so erledigt. Kopfschmerzen. Ich musste ins Bett. Ich war einfach durch. Ne?
Ja.
Weil es war, also wir haben darüber ja auch schon nach dem Spiel oder ja gesprochen.
Ja.
Ich bin der Meinung mit vielen anderen, also auch Experten, jetzt nicht jetzt aus dem Freundesumfeld, da sowieso,
ja,
dass es ein Fumble war. Und das hat mich riesig an die Szenerie erinnert, die wir 97 in Tennessee bei den Titans erlebt haben, wo es diesen berühmten Frank Wycheck Vorwärtspass gab.
Mhm.
Ne, im Kickoff Return, wo die 7 Punkte zurückgelegen hatten.
Ja, ich erinnere mich. Also ich kenne das Play.
Das war ja, das war, also laut Refs war es ein Vorwärtspass, und da hat der, war es kein Vorwärtspass, und da hat der Schiedsrichter Phil Luckett, hieß er übrigens, mindestens genauso lange in diese Glotze reingeguckt.
Mhm.
Also ich habe das mit meiner Tochter geguckt, die von Football, klar ist sie damit irgendwo aufgewachsen, aber so viel versteht sie davon nicht.
Mhm.
Und ich gucke es auf The Zone, das heißt, es ist noch Deutsch, die haben erklärt, worum es geht, und die hat gesagt, das war ganz klar. Das ist doch, ich fand es auch ganz klar, und die Reporter von The Zone fanden es ganz klar.
Mhm.
Da dachte, ja, das ist so typisch, jetzt werden wir hier mal wieder beschissen, am Ende verlieren wir das Ding.
Mhm.
Zum Glück haben wir nicht verloren. Es war sehr hart, das jetzt von der Fanseite her. Der anderen Seite hat Cole Beasley nach dem Spiel gesagt, dass die Colts die härteste Defense waren, gegen sie in der ganzen Saison gespielt haben.
Mhm.
Wirklich imposant gut, die Colts Defense, meine, haben nicht 2 All-Pros in D-Line und Linebacker umsonst da rumlaufen.
Ja, ne? Ja.
Ganz klar gesehen. Unabhängig davon mal diese Fumble-Situation dann später von Josh Allen, wo unser O-Liner Williams uns den Arsch rettet und den recovert.
Für mich das Play des Spiels.
Genau, hat also Josh Allen auch nach dem Spiel dann gesagt, das darf er nicht machen, er muss da runtergehen.
Ja.
Das darf ihm nicht passieren. Ne? Das hat er früher viel öfter gemacht. Und er hat irgendwann gesehen, also ich kenne Josh Allen ja jetzt quasi im dritten Jahr als Spieler und beobachte jedes Spiel. Er war das ganze Spiel nicht wirklich zufrieden mit sich. Er war die Zeit hatte im Spiel, wo er 11 Completions am Stück hatte.
Mhm.
Zu den Zahlen kommst du ja bestimmt gleich nochmal. Die Zahlen, die Josh in diesem Playoff-Spiel geliefert hat, sind einzigartig in der Geschichte der NFL. Hat noch nie ein Quarterback geschafft.
Mhm.
Dazu hatten wir den Rekord von Tyler Bass, das 54-Yard-Field-Goal. Ich hatte von diesem Kicker erzählt in letzter Woche.
Das sah richtig gut aus, das Field-Goal.
Rookie, ne? Respekt, wie er das eingenagelt hat. Ne? Also der andere ist ja auch ein Rookie. Ich möchte immer hinlaufen und ihm seine Brille richten.
Rodrigo Blankenship, geiler Typ.
Ja, also, ne, der, ich meine, gut, er hat es ja auch mit verkackt. Er hat das eine Flugzeug an den Innenpfosten gesetzt und flog es wieder raus.
Ja.
Und ich verstehe halt, also ich war ja selber einige Jahre Headcoach. Ich hätte kurz vor der Halbzeit das Flugzeug geschossen, anstatt beim vierten Versuch zu gehen und es eben nicht zu schaffen. Natürlich war der Hintergrund so ein bisschen mit im Kopf, ja, dann haben die wieder eine ganz schlechte Feldposition. Und Feldposition ist überhaupt das Wort des Spiels. Das haben die Colts mega gut gemacht. Mhm. Die haben ja selber irgendwie im Schnitt zu einer 40 angefangen und die Bills an der eigenen 8.
Ja.
Und dass die überhaupt noch an der 40 angefangen haben, die Bills haben ja mehr als einen Punt aus der eigenen Endzone rausgemacht. Da hat unser Panther die Dinger noch ganz schön über den Platz gejagt. Ne? Also das kann dann auch eher so Ne? Die 40 vom Gegner, das ist aus der eigenen Endzone raus 65 Yard in der Luft. Also
ich fand, man hat auf jeden Fall gesehen, dass die Colts da mit einem Gameplan reingegangen sind und der Gameplan sagte halt, wir limitieren auf jeden Fall die Buffalo Offense. Also das hast du gesehen, ne, die haben sich immer sehr viel Zeit genommen, waren immer so sehr knapp vor der Spielverzögerung. Die Playcock-Clock war
Mal
ganz...
Das ist eigentlich auch eine Playoff-Game. Ein einziges Mal haben sie es bekommen dann, da hat sich Rivers auch noch so aufgeregt. Mhm. Aber das war ja sogar bei NFL kommen dann Thema, dass es hätten zwei Flaggen, aber es ist egal. Ne? Also
ja, im Rückblicken Gott sei Dank, ne? Das muss man ja sagen. Aber also wie gesagt, sie haben das wirklich sehr schlau gemacht. Ich glaube, die Ironie war, dass in der ersten Halbzeit die Colts den Ball ungefähr 20 Minuten hatten und Buffalo eigentlich nur 10. Aber es stand halt trotzdem 14-10 für Buffalo zur Halbzeit. Das war so ein bisschen die Ironie
des Spiels. Halt, ja? Das ist halt ein anderes Team, als Buffalo mal früher war. Also Buffalo ist, ich meine, das bist du eh. Wenn du im Divisional Playoff in der Runde bist, dann bist du ein Spitzenteam. So.
Ja. Also außer du heißt Washington.
Ne, ja, ne, wir reden da jetzt von den...
Achso, ja, wir reden schon über Division. Ja,
von den Top 8. Wir sind nicht mehr bei den Top 14, sondern wir sind bei den Top 8.
Du bist, wir sind nicht mehr in der Wildcard.
Teams, und wenn du jetzt dir die Regular Season ranziehst, war nur Green Bay genau 13-3 und Kansas City wäre ein Spiel besser. Also das heißt, du bist ein Team in den Top 3 der NFL vom Sieg-Niederlagen-Rekord. Und das hatte ich ja schon mal gesagt, der Rekord der Gegner der Packers ist deutlich schlechter als der Bills. Ne? Ja. Alle zusammengerechnet. Das heißt, so ein Spiel muss eine Top-Mannschaft dann halt auch mal gewinnen können. Ne?
Ja, und ich glaube, also man hat halt gesehen, das wird ein Heavyweight-Fight, ne, von Anfang an. Und die Colts haben das wirklich gut gemacht und hätten vielleicht mit etwas anderem Play-Calling auch gewinnen können an dem Spiel. Also es war halt over-aggressive. Wie du sagst, diese Situation, als man quasi an der Teamzone hätte ich fast gesagt, Endzone steht und diesen vierten Versuch halt ausspielt, nachdem man im dritten Versuch Minus-Yards gemacht hat, also hätten die irgendwie keinen Minus-Yards gemacht, hätte ich das ja vielleicht noch irgendwie verstanden, aber dann halt, nachdem sie -2 gemacht haben, aus einer Empty-Formation da gegen den Druck an der Goal-Line zu werfen, das war halt aggressiv, vielleicht auch nicht der richtige Weg. Wie du sagst, dann haben sie einen Field Goal verschossen. Das hat sicherlich alles dazu beigetragen, dass Buffalo an dem Tag gewonnen hat. Buffalo hatte auch einfach, das muss ich jetzt mal, wie gesagt, als Neutraler, da war halt auch ein bisschen Glück mit bei. Ne? Ja. Also alleine der Drive dann vor der Halbzeit, wo zwei Catches gegeben werden, die halt Stand, also der, ne, nach Replay. Den ersten fand ich relativ deutlich, einer war relativ deutlich, fand ich, der andere war so, aber das war halt so gecalled, ne? Mhm. Dann hatten sie in diesem Drive zwei Interceptions, die beide nicht gegolten haben. Also, es waren halt keine Interceptions, aber, weil wir einmal einen Defense Offside hatten und einmal, der den Ball nicht richtig festgehalten hat. Also, die haben halt immer so ein bisschen, wie sagt man, so on the edge zum Turnover gelebt, ne? Das war halt so. Aber
ein bisschen es geht Glück halt einfach bekommen von.
Genau.
Wir hatten 25 Jahre keins.
Ja? Genau, also da war dann halt einfach Glück und das ist auch vollkommen okay, ne, um Gottes Willen. Und man muss halt sagen, man hat da sicherlich auch viel richtig gemacht. Also ganz ehrlich, bevor, das war glaube ich sogar genau das Play davor, also vor diesem Allen Fumble, war da ja irgendwie dieser Blitz, wo der Allen quasi schon abgezogen hat und dann den Ball nochmal reingebracht hat und den Defender hat aussteigen lassen. Da habe ich noch gesagt, also das ist, wenn die das gewinnen, ist das Play des Spiels, weil er das wirklich super gemacht hat. Und dann haut er, ich glaube, wie gesagt, genau im Play danach dieses Ding raus, wo die ihn sacken und er den Ball, er einfach nicht down geht und den Ball fumbelt. Und wie du sagst, der Offense-Tackle, glaube ich, oder Guard, der Herr Williams, den Ball recovered und mehr oder minder damit diese Possession einfach gesichert hat. Das war halt dann einfach auch mal das Glück, dass man dann auch mal haben darf, einfach. Ne? Das ist dann halt einfach so. So, und für die das Spiel nicht gesehen haben, oder damit ihr euch doch was vorstellen könnt, das Play, worauf Coach Lux gerade angespielt hat, war folgendes. Es stand schon 27-24 für die Bills. Und die Colts hatten den Ball und sind erstmal ein bisschen übers Feld und dann kam ein Pass an auf einen Receiver, der schon am Boden lag und der dann sich entschieden hat, anstatt liegen zu bleiben, das First Down zu nehmen, was smart gewesen wäre, Situational Football, wie man das so schön nennt, war der einfach zu gierig, ist aufgestanden und hat, ich glaube, zumindest meiner Ansicht nach, den Ball gefumbled. Das haben, wie du sagst, auch ziemlich viele Leute gesagt. Und die Bills hatten den Ball recovered und eigentlich dachte man schon Spiel zu Ende. Und dann kam aber, dass die Refs halt geruled hatten, dass der Spieler down oder getouched wurde von, ich glaube, Poirier war das, der da am schnellsten dran war.
Poirier.
Ne? Ja, oder Poirier, genau. Und deswegen haben sie diesen Call reversed oder beziehungsweise dann halt durchgezogen nach Betrachten der Videobilder. Und es ist halt wirklich sehr schwer zu sagen. Also wie gesagt, ich habe auch gesagt Fumble, ganz klar. Die Erklärung, warum sie es dann halt stehen lassen, war halt einfach dann, dass sie gesagt haben, naja, man kann halt in keiner Einstellung definitiv sehen, ob quasi der Buffalo-Spieler den Spieler nicht doch berührt hat, als er auf dem Boden war. Und zwar irgendwie mit dem Knie, mit dem Fuß. Es ist halt, ich glaube, hätten sie es andersrum geruled, hätten sie es auch stehen lassen. Es war halt einfach, also wie gesagt, alleine die Tatsache, dass dieser Receiver so dämlich war, aufzustehen, führte halt überhaupt erst zu dieser Situation. Ne? Also wäre einfach liegen geblieben. Und Gott sei Dank, aus Buffalo-Sicht, fiel das halt dann einfach nicht ins Gewicht, weil im zweiten Play da drauf, glaube ich, einfach nur noch so wenig Zeit war und die Colts außerhalb von Field Goal Range, dass die Colts einen Hail Mary werfen mussten, der auch sowieso zu kurz gewesen wäre. Ich glaube, der war 2-3 Yards zu kurz. Und endlich mal ein Defender auch das gemacht hat, was er einfach tun sollte in so einer Situation, nicht für die Interception gegangen ist, sondern einfach den Ball raus, runtergeschlagen hat.
Was wir nämlich in Arizona nicht gemacht haben.
Genau.
Ne? Ja. Das war teuer. Micah Hyde war das, der den runtergeknallt hat.
Ne? Und in dem Fall einfach den Ball auf dem Boden, Ende aus, Mickey Maus. Die Bills gewinnen das Ding. Wie gesagt, ich fand dem schönsten anzuschauenden Spiel, so als neutraler Zuschauer, als Fan natürlich eine absolute Katastrophe.
Ja, im Nachhinein ist ja auch, ne? Ich meine, liegt halt am Ausgang.
Ja, ja, genau.
Ich das auch finde, dass es mit das Beste war. Und ich war überrascht, wie stark die Colts waren. Ich fand halt, dass mein Team, dass du den schon irgendwie angemerkt hast, dass sie ein bisschen verkrampft und nervös sind, weil sie doch schon irgendwie so ein bisschen wissen, was da für eine große Last halt auf dieser Stadt liegt, das endlich mal wieder zu schaffen.
Ne? Ja.
Ich denke, dass Buffalo im nächsten Spiel viel befreiter aufspielen kann, sozusagen. Ja. Jetzt kommen halt die Baltimore Ravens und klar ist Lamar Jackson ist da die große Gefahr sozusagen erstmal. Ne? Mhm. Ich finde halt, also letztes Jahr haben wir ja schon mal gegen Baltimore gespielt in der Regular Season. Letztes Jahr. Ja. Da haben wir zu Hause verloren, haben Jackson aber zu 40 Laufyards gehalten. Mhm. Das muss halt der Weg sein. Du musst den limitieren, du musst ihn zwingen zu passen, weil er ist definitiv ein schlechterer Passer,
Ballwerfer.
Passer als ein Läufer.
Ja, absolut.
Da ist Josh Allen viel besser,
ist meine
Meinung. Und wir hatten aber zu der Zeitpunkt keine Offense, die das mitgehen konnte. Und das haben wir jetzt. Wir haben eine Offense, die jederzeit in der Lage ist, Punkte zu produzieren, die immer gefährlich ist. Ich gehe das entspannter an als das Spiel jetzt. Natürlich möchte ich gerne, dass mein Team gewinnt. Es ist für mich kein Weltuntergang, wenn sie es nicht tun, weil wir jetzt halt diesen Playoff-Sieg in der Tasche haben und ich halt einfach der Meinung bin, dass die Bills keine Eintagsfliege sind. Das ist eine Sache, die auf, ich meine, ne, 4 Jahre Headcoach Sean McDermott und Brandon Bean als General Manager, 3 Jahre, also 3-mal Playoffs, jetzt den ersten Sieg. Wir sind keine Eintagsfliege. Das ist eine Organisation, die Stabilität jetzt aufgebaut hat. Und gerade mit so einer Leistung wird es halt auch nochmal ein Ticken einfacher, den einen oder anderen Free Agent zu bekommen, der sonst vielleicht nach zum Beispiel New England gegangen wäre oder so aktuell. Und von daher mache ich mir da nicht so große Sorgen, dass wir sowas nicht ähnlicherweise auch wiederholen können und weiterhin Contender in der Liga sind.
Also ich denke, also ich würde es den Bills wünschen, dass sie nächste Woche gewinnen, einfach um diese Story so ein bisschen fortzuführen und weil ich natürlich gerne Bills Chiefs sehen würde, das Rematch. Aber wie du sagst, ich glaube auch, Buffalo ist da, um zu bleiben, wie man so schön sagt. Die sehen gut aus, das Team sieht gut aus und wenn die nicht irgendwie so einen völligen Meltdown haben, dann sollte das ganz gut funktionieren. Ich muss sagen, das Einzige, was mir wirklich, also was mir bei Buffalo nicht ganz so gut gefallen hat in dem Spiel, war tatsächlich die Run-Defense, wobei das von vornherein ja klar war, dass das die etwas schwächere, der etwas schwächere Part in der Defense war. Und was mir auch nicht so ganz gefallen hat, muss ich sagen, aber das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ich fand, man hat teilweise Josh Allen in Situationen laufen lassen, wo man es vielleicht hätte nicht machen müssen. Also, dass er den da vor der Endzone behält, ne, alles cool, aber so halt Midfield muss ich da meinen Starting Quarterback irgendwie Power Quarterback laufen? Nein, würde ich sagen.
Also ich war mit dem Play Calling seit einigen Wochen das erste Mal auch wieder nicht zufrieden. Ich fand das gut. Auch da so eine Situation, irgendwie, ja, du hast einen ersten und 10 auf der eigenen 8 und machst 3 Läufe. Ne, und gehst mit 3 und raus. Ja. Und ich finde es einfach Corona hin oder her bescheuert, was da im Moment abgeht. Nämlich, wir haben ein Team, nicht nur die Bills, sondern auch andere Teams, die sind in den Playoffs. Es gibt Teams, die sind raus, die Saison zu Ende, die haben Headcoach vakant, ne, suchen einen Headcoach. Und Brian DeBowl hat am Samstag halt gegen die hat gecoacht gegen die Colts und am Sonntag war der zu seinem dritten Interview, bei den Jets. Ich finde es unmöglich, dass man während einer laufenden Saison, quasi gerade in den Playoffs, dass es jetzt plötzlich erlaubt ist, dass da Coaches von diesen Teams zu Interviews dürfen.
Ich wollte gerade sagen, ist, glaube ich, neu in diesem Jahr, ne? Bisher war das so, dass man das gar nicht durfte.
Nee, du durftest erst mit den Leuten sprechen, wenn deren Saison vorbei war.
Genau.
Du durftest sagen, ich interessiere mich für XY, ne? Und ich mache so eine Anfrage für ein Interview mit demjenigen, aber du durftest den nicht interviewen, bevor er da war.
Genau.
Und es ist ja nicht so, also Brian DeBowl wird sowohl bei den Jets als auch bei den Chargers sehr hoch gehandelt. Er ist halt auch nicht nur von einer Mannschaft, die Interesse zeigt an ihm, sondern mehrere. Ja. Und jetzt kommt mir mal nicht, dass den das nicht beschäftigt im Kopf.
Mhm.
Er wird
selber nicht
in meiner Zukunft. Und das in dieser Situation finde ich einfach unfair. Tut mir leid.
Ja, also ich habe es auch, ich verstehe die Regelung sowieso nicht, warum man das jetzt auf einmal seit diesem Jahr so macht. Ich finde, es gehört sich auch einfach nicht. Ne? Also man kann mit einem Coach immer sprechen, wenn seine Season vorbei ist.
Ja.
Und vorher hat er in Ruhe gelassen zu werden, egal wer das ist. Dem Chiefs Offense Coordinator geht es ja auch nicht anders. Lass die Leute in Ruhe ihren Job machen und danach kann man mit den Leuten reden. Vorher halt nicht. So, was ich noch nachliefern wollte, weil das Spiel haben wir, denke ich, relativ gut besprochen. Die Zahlen wollte ich noch nachreichen, denn die sehen insgesamt auch sehr gut aus, gerade auf Buffalo-Seite, die Offense-Zahlen. Josh Allen 26 von 35, das ist eine ziemlich gute Quote.
Über 70%.
Ja, genau, also ich sage, ist eine ziemlich gute Quote. 324 Yards draus gemacht, auch das sehr gut. Auch viele schöne tiefe Bälle geworfen, fand ich. Der Touchdown-Pass auf Dix war Zucker. 2 Touchdowns hat er nämlich draus gemacht, keine Interception. Und halt 11 Carries für 54 Yards und noch ein Touchdown. Wie gesagt, so den ein oder anderen Carry hätte ich ihm irgendwie gerne erspart. So fand ich. Und er war damit tatsächlich der beste Rusher seines Teams. Das ist auch so ein bisschen klar, wie du sagst, der eine Running Back hat sich verletzt. Macht es nicht einfacher, ne? Mhm. Aber es, ja, also ich hätte mir, glaube ich, oder wenn ich als Team in den Playoffs bin, würde ich, glaube ich, meinen Starting Quarterback gerne hin und wieder schonen. Wenn es nicht anders geht, auf jeden Fall, ja. Wenn der dann halt für dieses eine Jahr und ich kann das Spiel damit gewinnen, meine beste Option ist, so be it, dafür wird er bezahlt. Aber beim 1. und 10. mit Field, naja, ne? Philip Rivers in vielleicht seinem letzten Spiel, mal schauen, 27 von 46, 309 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception und bei den Colts war Jonathan Taylor mehr oder minder der interessanteste, der produktivste Offense-Spieler, 21 Carries, 78 Yards, ein Touchdown, der hat das wirklich gut gemacht, ist ja auch ein Rookie. Bei den Bills, bester Offense-Spieler neben Josh Allen, Stephon Diggs, 6 Catches, 128 Yards, ein Touchdown. Sehr gutes Spiel. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wie gesagt, der Touchdown-Pass von Allen auf Diggs, der war wirklich richtig schön. Also da gibt's, glaube ich, den konnte man auch nicht verteidigen in irgendeiner Form. Ja, und wie gesagt, Philip Rivers, ich bin gespannt, ob er nochmal ein Jahr dranhängt, ob es bei den Colts ist oder woanders. Und die Bills, wie gesagt, nächste Woche gegen die Baltimore Ravens in Buffalo wieder.
Voraussichtlich auch nicht bei, was dieses Jahr, also was sehr selten ist, das Spiel, war für Buffalo-Verhältnisse fantastisches Wetter. Ne? Es war nicht bewölkt, es war kaum Wind, es war gut 1 Grad, aber Sonnenschein.
Kann man gerade sagen, kein Schnee.
Am Wochenende
Sonne.
Schnee vorhergesagt.
Ja.
Was bin, eher zu Buffalo passt.
Ich denke auch. Und was auch Buffalo, glaube ich, also auch wenn Maryland, also da, wo Baltimore liegt, jetzt auch kein Florida ist, aber es ist für Buffalo schon besser, glaube ich. Ne? Ja, das werden wir sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Coach Lux.
Gerne.
Drücke dir weiterhin die Daumen nächste Woche und ja, gucken wir mal, ob wir es nächstes Jahr dann einfach mal nochmal hinkriegen, dass du hier erscheinst und deine Picks reingibst.
Bestimmt.
Sehr schön. Dann vielen Dank, schönen Abend. Ihr da draußen, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Und wenn ihr Bock habt, bewertet den Podcast bei Apple oder Amazon oder wo auch immer. Ich bin, glaube ich, inzwischen auf so ziemlich jeder Podcast-Plattform vertreten, damit alle die Podcast-Form ihrer Wahl wählen können. Und ja, sag einfach noch einen schönen Abend und wir hören uns am Donnerstag wieder, dann mit der Divisional Preview. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.